Aber Herr Oberkellner, rief nun Karl förmlich erleichtert durch den großen Irrtum, der hier unterlaufen schien und der vielleicht am ehesten dazu führen konnte, dass sich alles noch unerwartet besserte, da liegt bestimmt eine Verwechslung vor. Ich glaube, der Herr Oberportier hat Ihnen gesagt, dass ich jede Nacht weggehe. Das ist aber durchaus nicht richtig. Ich bin vielmehr jede Nacht im Schlafsaal. Das können alle Jungen bestätigen. Wenn ich nicht schlafe, lerne ich kaufmännische Korrespondenz, aber aus dem Schlafsaal rühre ich mich keine Nacht. Das ist ja leicht zu beweisen. Der Herr Oberportier verwechselt mich offenbar mit jemand anderem und jetzt verstehe ich auch, warum er glaubt, dass ich ihn nicht grüße.
Willst du sofort schweigen? Schrie der Oberportier und schüttelte die Faust, wo andere einen Finger bewegt hätten. Ich soll dich mit jemand anderen verwechseln? Ja, dann kann ich nicht mehr Oberportier sein, wenn ich die Leute verwechsle. Hören Sie nur, Herr Isbari, dann kann ich nicht mehr Oberportier sein. Nun ja, wenn ich die Leute verwechsle. In meinen 30 Dienstjahren ist mir allerdings noch keine Verwechslung passiert, wie mir Hunderte von Herrn Oberkellnern, die wir seit jener Zeit hatten, bestätigen müssen. Aber bei dir, miserabler Junge, soll ich mit den Verwechslungen angefangen haben. Bei dir, mit einer auffallenden, glatten Fratze. Was gibt es denn da zu verwechseln? Du könntest jede Nacht hinter meinem Rücken in die Stadt gelaufen sein und ich bestätige bloß nach deinem Gesicht, dass du ein ausgegorener Lump bist.
Lass, Fjodor, sagte der Oberkellner, dessen telefonisches Gespräch mit der Oberköchin plötzlich abgebrochen worden zu sein schien. Die Sache ist ja ganz einfach. Auf seine Unterhaltungen in der Nacht kommt es ja in erster Reihe gar nicht an. Er möchte ja vielleicht vor seinem Abschied noch irgendeine große Untersuchung über seine Nachtbeschäftigung verursachen wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das gefallen würde. Es würden womöglich alle 40 Liftjungen heraufzitiert und als Zeugen einvernommen. Die würden ihn natürlich auch alle verwechselt haben. Es müsste also allmählich das ganze Personal zur Zeugenschaft heran. Der Hotelbetrieb würde natürlich auf ein Weilchen eingestellt. Und wenn er dann schließlich doch herausgeworfen würde, so hätte er doch wenigstens einen Spaß gehabt. Also das machen wir lieber nicht. Die Oberköchin, diese gute Frau, hat er schon zum Narren gehalten und damit soll es genug sein. Ich will nichts weiter hören. Du bist wegen Dienstversäumnis auf der Stelle aus dem Dienst entlassen. Da gebe ich dir eine Anweisung an die Kasse, dass dir dein Lohn bis zum heutigen Tag ausgezahlt werde. Das ist übrigens bei deinem Verhalten unter uns gesagt einfach ein Geschenk, das ich dir nur aus Rücksicht auf die Frau Oberköchin mache. Ein telefonischer Anruf hielt den Oberkellner ab, die Anweisung sofort zu unterschreiben. Die Liftjungen geben mir aber heute zu schaffen, rief er schon nach Anhören der ersten Worte. »Das ist ja unerhört«, rief er nach einem Weilchen, und vom Telefon weg wandte er sich zum Hotelportier und sagte, »Bitte, Fjodor, halt mal diesen Burschen ein wenig. Wir werden noch mit ihm zu reden haben.« Und ins Telefon gab er den Befehl, »Komm sofort herauf!« Nun konnte sich der Oberportier wenigstens austoben, was ihm beim Reden nicht hatte gelingen wollen. Er hielt Karl oben am Arm fest, aber nicht etwa mit ruhigem Griff, der schließlich auszuhalten gewesen wäre, sondern er lockerte hier und da den Griff und machte ihn dann mit Steigerung fester und fester, was bei seinen großen Körperkräften gar nicht aufzuhören schien und ein Dunkel vor Karls Augen verursachte. Aber er hielt Karl nicht nur, sondern als hätte er auch den Befehl bekommen, ihn gleichzeitig zu strecken, zog er ihn auch hier und da in die Höhe und schüttelte ihn, wobei er immer wieder halb fragend zum Oberkellner sagte, ob ich ihn jetzt nur nicht verwechsle, ob ich ihn jetzt nur nicht verwechsle. Es war eine Erlösung für Karl, als der Oberste der Liftjungen, ein gewisser Bess, ein ewig fauchender, dicker Junge, eintrat und die Aufmerksamkeit des Oberportiers ein wenig auf sich lenkte. Karl war so ermattet, dass er kaum grüßte, als er zu seinem Staunen hinter dem Jungen Therese, leichenblass, unordentlich angezogen, mit lose aufgesteckten Haaren, hereinschlüpfen sah. Im Augenblick war sie bei ihm und flüsterte, »Weiß es schon die Oberköchin?« »Der Oberkellner hatte sie telefoniert«, antwortete Karl. »Dann ist schon gut, dann ist schon gut«, sagte sie rasch mit lebhaften Augen. »Nein«, sagte Karl, »du weißt ja nicht, was sie gegen mich haben. Ich muss weg. Die Oberköchin ist davon auch schon überzeugt. Bitte, bleib nicht hier. Geh hinauf. Ich werde mich dann von dir verabschieden kommen.« »Aber Rossmann, was fällt dir denn ein? Du wirst schön bei uns bleiben, solange es dir gefällt.« »Der Oberkellner macht ja alles, was die Oberköchin will. Er liebt sie ja. Ich habe es letzthin zufällig erfahren. Da sei nur ruhig.« Bitte, Therese, geh jetzt weg. Ich kann mich nicht so gut verteidigen, wenn du hier bist. Und ich muss mich genau verteidigen, weil Lügen gegen mich vorgebracht werden. Je besser ich aber aufpassen und mich verteidigen kann, desto mehr Hoffnung ist, dass ich bleibe. Also, Therese. Leider konnte er in einem plötzlichen Schmerz nicht unterlassen, leise hinzuzufügen, wenn mich nur dieser Oberportier loslassen würde. Ich wusste gar nicht, dass er mein Feind ist, aber wie er mich immerfort drückt und zieht. Warum sage ich das nur, dachte er gleichzeitig. Kein Frauenzimmer kann das ruhig anhören. Und tatsächlich wendete sich Therese, ohne dass er sie noch mit der freien Hand hätte davon abhalten können, an den Oberportier. »Herr Oberportier, bitte lassen Sie doch sofort den Rossmann frei. Sie machen ihm ja Schmerzen. Die Frau Oberköchin wird gleich persönlich kommen, und dann wird man schon sehen, dass ihm in allem Unrecht geschieht. Lassen Sie ihn los. Was kann es Ihnen denn für ein Vergnügen machen, ihn zu quälen?« Und sie griff sogar nach des Oberportiers Hand.
»Befehl, kleines Fräulein, Befehl«, sagte der Oberportier und zog mit der freien Hand Therese freundlich an sich, während er mit der anderen Karl nun sogar angestrengt drückte, als wolle er ihm nicht nur Schmerzen machen, sondern als habe er mit diesem in seinem Besitz befindlichen Arm ein besonderes Ziel, das noch lange nicht erreicht sei.
Therese brauchte einige Zeit, um sich der Umarmung des Oberportiers zu entwinden und wollte sich gerade beim Oberkellner, der noch immer von dem sehr umständlichen Bess sich erzählen ließ, für Karl einsetzen, als die Oberköchin mit raschem Schritte eintrat. »Gott sei Dank«, rief Therese, und man hörte einen Augenblick im Zimmer nichts als diese lauten Worte. Gleich sprang der Oberkellner auf und schob Bess zur Seite. »Sie kommen also selbst, Frau Oberköchin, wegen dieser Kleinigkeit?« »Nach unserem Telefongespräch konnte ich es ja ahnen, aber geglaubt habe ich es eigentlich doch nicht. Und dabei wird die Sache Ihres Schützlings immerfort ärger. Ich fürchte, ich werde ihn tatsächlich nicht entlassen, aber dafür einsperren lassen müssen. Hören Sie selbst.« Und er winkte Bess herbei. »Ich möchte zuerst paar Worte mit dem Rossmann reden«, sagte die Oberköchin und setzte sich auf einen Sessel, da sie der Oberkellner hierzu nötigte. »Karl, bitte komm näher«, sagte sie dann. Karl folgte oder wurde vielmehr vom Oberportier näher geschleppt. »Lassen Sie ihn doch los«, sagte die Oberköchin ärgerlich. »Er ist doch kein Raubmörder.« Der Oberportier ließ ihn tatsächlich los, drückte aber vorher noch einmal so stark, dass ihm selbst vor Anstrengung die Tränen in die Augen traten. »Karl«, sagte die Oberköchin, legte die Hände ruhig in den Schoß und sah Karl mit geneigtem Kopfe an. Es war gar nicht wie ein Verhör. »Vor allem will ich dir sagen, dass ich noch vollständiges Vertrauen zu dir habe. Auch der Herr Oberkellner ist ein gerechter Mann. Dafür bürge ich. Wir beide wollen dich im Grunde gerne hier behalten.« Sie sah hierbei flüchtig zum Oberkellner hinüber, als wolle sie bitten, ihr nicht ins Wort zu fallen. Es geschah auch nicht. »Vergiss also, was man dir bis jetzt vielleicht hier gesagt hat. Vor allem, was dir vielleicht der Herr Oberportier gesagt hat, musst du nicht besonders schwer nehmen. Er ist zwar ein aufgeregter Mann, was bei seinem Dienst kein Wunder ist, aber er hat auch Frau und Kinder und weiß, dass man einen Jungen, der nur auf sich angewiesen ist, nicht unnötig plagen muss, sondern dass das schon die übrige Welt genügend besorgt.« Es war ganz still im Zimmer. Der Oberportier sah Erklärungen fordernd auf den Oberkellner, dieser sah auf die Oberköchin und schüttelte den Kopf. Der Liftjunge Bess grinste recht sinnlos hinter dem Rücken des Oberkellners. Therese schluchzte vor Freude und Leid in sich hinein und hatte alle Mühe, es niemanden hören zu lassen. Karl aber blickte, trotzdem das nur als schlechtes Zeichen aufgefasst werden konnte, nicht auf die Oberköchin, die gewiss nach seinem Blick verlangte, sondern vor sich auf den Fußboden. In seinem Arm zuckte der Schmerz nach allen Richtungen, das Hemd klebte an den Striemen fest, und er hätte eigentlich den Rock ausziehen und die Sache besehen sollen. Was die Oberköchin sagte, war natürlich sehr freundlich gemeint, aber unglücklicherweise schien es ihm, als müsse es gerade durch das Verhalten der Oberköchin zutage treten, dass er keine Freundlichkeit verdiene, dass er die Wohltaten der Oberköchin 2 Monate unverdient genossen habe, ja, dass er nichts anderes verdiene, als unter die Hände des Oberportiers zu kommen. »Ich sage das«, fuhr die Oberköchin fort, »damit du jetzt unbeirrt antwortest, was du übrigens wahrscheinlich auch sonst getan hättest, wie ich dich zu kennen glaube. Darf ich bitte inzwischen den Arzt holen? Der Mann könnte nämlich inzwischen verbluten«, mischte sich plötzlich der Liftjunge Bess sehr höflich, aber sehr störend ein. »Geh«, sagte der Oberkellner zu Bess, der gleich davonlief, und dann zur Oberköchin. »Die Sache ist die. Der Oberportier hat den Jungen da nicht zum Spaß festgehalten. Unten im Schlafsaal der Liftjungen ist nämlich in einem Bett, sorgfältig zugedeckt, ein wildfremder, schwer betrunkener Mann aufgefunden worden. Man hat ihn natürlich geweckt und wollte ihn wegschaffen. Da hat dieser Mann aber einen großen Radau zu machen angefangen, immer wieder herumgeschrien, der Schlafsaal gehöre dem Karl Rossmann, dessen Gast er sei, der ihn hergebracht habe und der jeden bestrafen werde, der ihn anzurühren wagen würde. Im Übrigen müsse er auch deshalb auf den Karl Rossmann warten, weil ihm dieser Geld versprochen habe und es nur holen gegangen sei. Achten Sie bitte darauf, Frau Oberköchin, Geld versprochen habe und es holen gegangen sei. Du kannst auch Acht geben, Rossmann«, sagte der Oberkellner nebenbei zu Karl, der sich gerade nach Therese umgedreht hatte, die wie gebannt den Oberkellner anstarrte und die immer wieder entweder irgendwelche Haare aus der Stirn strich oder diese Handbewegung um ihrer selbst willen machte. »Aber vielleicht erinnere ich dich an irgendwelche Verpflichtungen? Der Mann unten hat nämlich weiterhin gesagt, dass ihr beide nach deiner Rückkunft einen Nachtbesuch bei irgendeiner Sängerin machen werdet, deren Namen allerdings niemand verstanden hat, da ihn der Mann immer nur unter Gesang aussprechen konnte.« Hier unterbrach sich der Oberkellner, denn die sichtlich bleich gewordene Oberköchin erhob sich vom Sessel, den sie ein wenig zurückstieß. »Ich verschone Sie mit dem Weiteren«, sagte der Oberkellner. »Nein, bitte nein«, sagte die Oberköchin und ergriff seine Hand. »Erzählen Sie nur weiter. Ich will alles hören. Darum bin ich ja hier.« Der Oberportier, der vortrat und sich zum Zeichen dessen, dass er von Anfang an alles durchschaut hatte, laut auf die Brust schlug, wurde vom Oberkellner mit den Worten »Ja, Sie hatten ganz recht, Feodor«, gleichzeitig beruhigt und zurückgewiesen. »Es ist nicht mehr viel zu erzählen«, sagte der Oberkellner. »Wie die Jungen eben schon sind, haben sie den Mann zuerst ausgelacht, haben dann mit ihm Streit bekommen und er ist, da dort immer gute Boxer zur Verfügung stehen, einfach niedergeboxt worden. Und ich habe gar nicht zu fragen gewagt, an welchen und an wie vielen Stellen er blutet, denn diese Jungen sind fürchterliche Boxer. Und ein Betrunkener macht es ihnen natürlich leicht.« »So«, sagte die Oberköchin, hielt den Sessel an der Lehne und sah auf den Platz, den sie eben verlassen hatte. »Also sprich doch bitte ein Wort, Rossmann«, sagte sie dann. Therese war von ihrem bisherigen Platz zur Oberköchin hinübergelaufen und hatte sich, was sie Karl sonst niemals hatte tun sehen, in die Oberköchin eingehängt. Der Oberkellner stand knapp hinter der Oberköchin und glättete langsam einen kleinen, bescheidenen Spitzenkragen der Oberköchin, der sich ein wenig umgeschlagen hatte. Der Oberportier neben Karl sagte »Also wird's«, wollte damit aber nur einen Stoß maskieren, den er unterdessen Karl in den Rücken gab. »Es ist wahr«, sagte Karl infolge des Stoßes unsicherer, als er wollte, »dass ich den Mann in den Schlafsaal gebracht habe. Mehr wollen wir nicht wissen«, sagte der Portier im Namen aller. Die Oberköchin wandte sich stumm zum Oberkellner und dann zu Therese. »Ich konnte mir nicht anders helfen«, sagte Karl weiter. »Der Mann ist mein Kamerad von früher her. Er kam, nachdem wir uns 2 Monate lang nicht gesehen hatten, hierher, um mir einen Besuch zu machen, war aber so betrunken, dass er nicht wieder allein fortgehen konnte.« Der Oberkellner sagte neben der Oberköchin halblaut vor sich hin, »er kam also zu Besuch und war nachher so betrunken, dass er nicht fortgehen konnte.« Die Oberköchin flüsterte über die Schulter dem Oberkellner etwas zu, der mit einem offenbar nicht zu dieser Sache gehörigen Lächeln Einwände zu machen schien. Therese, Karl sah nur zu ihr hin, drückte ihr Gesicht in völliger Hilflosigkeit an die Oberköchin und wollte nichts mehr sehen. Der Einzige, der mit Karls Erklärung vollständig zufrieden war, war der Oberportier, welcher einige Mal wiederholte:
»Es ist ja ganz recht, seinem Saufbruder muss man helfen.«
Und diese Erklärung jeden der Anwesenden durch Blicke und Handbewegungen einzuprägen suchte. »Schuld also bin ich«, sagte Karl und machte eine Pause, als warte er auf ein freundliches Wort seiner Richter, das ihm Mut zur weiteren Verteidigung geben könnte, aber es kam nicht. »Schuld bin ich nur daran, dass ich den Mann, er heißt Robinson und ist ein Irländer, in den Schlafsaal gebracht habe. Alles andere, was er gesagt hat, hat er aus Betrunkenheit gesagt und es ist nicht richtig.« »Du hast ihm also kein Geld versprochen?«, fragte der Oberkellner. »Ja, sagte Karl, und es tat ihm leid, dass er daran vergessen hatte. Er hatte sich aus Unüberlegtheit oder Zerstreutheit in allzu bestimmten Ausdrücken als schuldlos bezeichnet. Geld habe ich ihm versprochen, weil er mich darum gebeten hat, aber ich wollte es nicht holen, sondern ihm das Trinkgeld geben, das ich heute Nacht verdient hatte.« Und er zog zum Beweise das Geld aus der Tasche und zeigte auf der flachen Hand die paar kleinen Münzen. »Du verrennst dich immer mehr«, sagte der Oberkellner. »Wenn man dir glauben sollte, müsste man immer das, was du früher gesagt hast, vergessen.« »Zuerst hast du also den Mann, nicht einmal den Namen Robinson, glaube ich dir, so hat seitdem es ein Irland gibt, kein Irländer geheißen. Zuerst also hast du ihn nur in den Schlafsaal gebracht, wofür allein du übrigens schon im Schwung herausfliegen könntest. Geld aber hast du ihm zuerst nicht versprochen. Dann wieder, wenn man dich überraschend fragt, hast du ihm Geld versprochen. Aber wir haben hier kein Antwort- und Fragespiel, sondern wir wollen deine Rechtfertigung hören. Zuerst aber wolltest du das Geld nicht holen, sondern ihm dein heutiges Trinkgeld geben. Dann aber zeigt sich, dass du dieses Geld noch bei dir hast, also offenbar doch noch anderes Geld holen wolltest, wofür auch dein langes Ausbleiben spricht. Schließlich wäre es ja nichts Besonderes, wenn du für ihn aus deinem Koffer hättest Geld holen wollen. Dass du es aber mit aller Kraft leugnest, das ist allerdings etwas Besonderes. Ebenso wie du auch immerfort verschweigen willst, dass du den Mann erst hier im Hotel betrunken gemacht hast, woran ja nicht der geringste Zweifel ist, denn du selbst hast ja zugegeben, dass er allein gekommen ist, aber nicht allein weggehen konnte. Und er selbst hat ja im Schlafsaal herumgeschrien, dass er dein Gast ist. Fraglich, also bleiben jetzt nur noch zwei Dinge, die du, wenn du die Sache vereinfachen willst, selbst beantworten kannst, die man aber schließlich auch ohne deine Mithilfe wird feststellen können. Erstens: Wie hast du dir den Zutritt zu den Vorratskammern verschafft? Und zweitens, wieso hast du verschenkbares Geld angesammelt? »Es ist unmöglich, sich zu verteidigen, wenn nicht guter Wille da ist«, sagte sich Karl und antwortete dem Oberkellner nicht mehr, so sehr darunter wahrscheinlich Therese litt. Er wusste, dass alles, was er sagen konnte, hinterher ganz anders aussehen würde, als es gemeint gewesen war, und dass es nur der Art der Beurteilung überlassen bliebe, Gutes oder Böses vorzufinden. »Er antwortet nicht«, sagte die Oberköchin. »Es ist das Vernünftigste, was er tun kann«, sagte der Oberkellner.
»Er wird sich schon noch etwas ausdenken«, sagte der Oberportier und strich mit der früher grausamen Hand behutsam seinen Bart.
»Sei still«, sagte die Oberköchin zu Therese, die an ihrer Seite zu schluchzen begann. »Du siehst, er antwortet nicht. Wie kann ich denn da etwas für ihn tun? Schließlich bin ich es, die vor dem Herrn Oberkellner Unrecht behält. Sag doch, Therese, habe ich deiner Meinung nach etwas für ihn zu tun versäumt?« Wie konnte das Therese wissen? Und was nützte es, dass sich die Oberköchin durch diese öffentlich an das kleine Mädchen gerichtete Frage und Bitte vor den beiden Herren vielleicht viel vergab? »Frau Oberköchin«, sagte Karl, der sich noch einmal aufraffte, aber nur um Therese die Antwort zu ersparen, zu keinem anderen Zweck, »ich glaube nicht, dass ich Ihnen irgendwie Schande gemacht habe, und nach genauer Untersuchung müsste das auch jeder andere finden.«
»Jeder andere«, sagte der Oberportier und zeigte mit dem Finger auf den Oberkellner, »das ist eine Spitze gegen Sie, Herr Isbury.«
»Nun, Frau Oberköchin«, sagte dieser, Es ist 6:30, hohe und höchste Zeit. Ich denke, Sie lassen mir am besten das Schlusswort in dieser schon allzu duldsam behandelten Sache. Der kleine Giacomo war hereingekommen, wollte zu Karl treten, ließ aber durch die allgemein herrschende Stille erschreckt davon ab und wartete. Die Oberköchin hatte seit Karls letzten Worten den Blick nicht von ihm gewendet, und es deutete auch nichts darauf hin, dass sie die Bemerkung des Oberkellners gehört hatte. Ihre Augen sahen voll auf Karl hin. Sie waren groß und blau, aber ein wenig getrübt durch das Alter und die viele Mühe. Wie sie so dastand und den Sessel vor sich schwach schaukelte, hätte man ganz gut erwarten können, sie werde im nächsten Augenblicke sagen: »Nun, Karl, die Sache ist, wenn ich es überlege, noch nicht recht klargestellt und braucht, wie du es richtig gesagt hast, noch eine genaue Untersuchung. Und die wollen wir jetzt veranstalten, ob man sonst damit einverstanden ist oder nicht, denn Gerechtigkeit muss sein.« Stattdessen aber sagte die Oberköchin nach einer kleinen Pause, die niemand zu unterbrechen gewagt hatte, nur die Uhr schlug in Bestätigung der Worte des Oberkellners 6:30 und mit ihr, wie jeder wusste, gleichzeitig alle Uhren im ganzen Hotel. Es klang im Ohr und in der Ahnung wie das zweimalige Zucken einer einzigen großen Ungeduld. »Nein, Karl, nein, nein. Das wollen wir uns nicht einreden. Gerechte Dinge haben auch ein besonderes Aussehen, und das hat, ich muss es gestehen, deine Sache nicht. Ich darf das sagen und muss es auch sagen, denn ich bin es, die mit dem besten Vorurteil für dich hergekommen ist. Du siehst, auch Therese schweigt.« Aber sie schwieg doch nicht. Sie weinte. Die Oberköchin stockte in einem plötzlich sie überkommenden Entschluss und sagte: »Karl, komm einmal her.« Und als er zu ihr gekommen war, gleich vereinigten sich hinter seinem Rücken der Oberkellner und der Oberportier zu lebhaftem Gespräch, umfasste sie ihn mit der linken Hand, ging mit ihm und der willenlos folgenden Therese in die Tiefe des Zimmers und dort mit beiden einige Male auf und ab, wobei sie sagte: »Es ist möglich, Karl, und darauf scheinst du zu vertrauen, sonst würde ich dich überhaupt nicht verstehen, dass eine Untersuchung dir in einzelnen Kleinigkeiten Recht geben wird. Warum denn nicht? Du hast vielleicht tatsächlich den Oberportier gegrüßt. Ich glaube es sogar bestimmt. Ich weiß auch, was ich von dem Oberportier zu halten habe. Du siehst, ich rede selbst jetzt noch offen zu dir. Aber solche kleine Rechtfertigungen helfen dir gar nichts. Der Oberkellner, dessen Menschenkenntnis ich im Laufe vieler Jahre zu schätzen gelernt habe und welcher der verlässlichste Mensch ist, den ich überhaupt kenne, hat deine Schuld klar ausgesprochen und die scheint mir allerdings unwiderleglich. Vielleicht hast du bloß unüberlegt gehandelt, vielleicht aber bist du nicht der, für den ich dich gehalten habe. Und doch«, damit unterbrach sie sich gewissermaßen selbst und sah nur flüchtig nach den beiden Herren zurück, »kann ich es mir noch nicht abgewöhnen, dich für einen im Grunde anständigen Jungen zu halten?«